Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Mein Freund der Nazi. Wird mir nicht passieren. In Freundschaften gibt es bei mir zwar große Freiheiten, nur eines darf man eben nicht sein. Ein Menschenfeind, ein Rassist oder auch ein geldgeiler Sack. Über viel kann man ja diskutieren, aber da hört es bei mir auf. Unser Thema heute, andere Meinungen, was Freundschaften wirklich aushalten. Und dazu sprechen wir mit Konstanze. Einer ihrer engsten Freunde steht politisch ganz weit rechts außen. Trotzdem sind beide noch befreundet. Und wie das geht, das frage ich Konstanze gleich. Außerdem erfahren wir, was die Philosophie zum Thema Freundschaft weiß. Und jetzt lernen wir aber erstmal Linda Serbier kennen. Autorin aus Berlin, ist zum einen sehr diskussionsfreudig und zum anderen hat sie eine klare Vorstellung davon, wie Freunde eben nicht sein dürfen. Zum Beispiel sollen sie keine Antifeministen sein. Hi Linda.
Hi, freut mich.
Welche schlechten Erfahrungen im Freundeskreis hast du denn gemacht, gerade beim Thema Feminismus?
Beim Feminismus hat mich das tatsächlich sehr schockiert, dass es relativ viele junge Männer, sage ich jetzt mal, in meiner Generation auch gewesen sind, die das mit dem Feminismus, der mich natürlich als Frau sehr bewegt und sehr berührt, nicht so ganz für voll genommen haben. Und wenn wir dann zusammengesessen haben und etwas gegessen haben und auch ein oder zwei Gläser Wein getrunken haben und dann haben wir über die Gleichstellung der Frau im Beruf gesprochen und über diese bekannte Gender Pay Gap, habe ich gemerkt, dass ab und zu darüber die Nase gerümpft wird oder auch tatsächliche Fakten geleugnet wurden. Und da ging es schon teilweise heiß her. Ich musste aber auch wirklich dazu sagen, ich bin recht temperamentvoll. Also ich kann schnell
an die Decke gehen?
Ja, nicht an die, also ich werde dann bestimmt nicht niveaulos, aber ich bin dann schon auch sehr dabei.
Mhm.
Und das kann natürlich auch nicht jeder ab.
Okay, habe ich ja eben schon gesagt, für mich wäre das in Ordnung, weil ich finde, dass es auch in Gesprächen mal ordentlich zur Sache gehen darf, wenn es sozusagen eine gewisse Etikette gewahrt wird, also wenn man sich nicht beleidigt oder sowas in der Richtung zum Beispiel.
Ja.
Aber was haben die konkret gesagt, also was dich da so auf die Palme gebracht hat?
Ich glaube, was mich jetzt speziell beim Thema Feminismus so auf die Palme gebracht hat, war noch nicht mal das, was gesagt wurde, sondern dass es tatsächlich geleugnet wurde. Also, dass tatsächlich in Frage gestellt wurde, dass es im Jahr, ich sage jetzt mal 2018, 2019, wirklich noch dieses Problem gibt.
Also dieses Problem, dass Frauen und Männer unterschiedlich bezahlt werden für die gleiche Arbeit.
Genau, dass wir unterschiedlich bezahlt werden. Ja, genau, dass mehr Frauen von Altersarmut zum Beispiel betroffen sind und ja, diese Sachen. Und dann habe ich da gesessen und habe diesen Leuten, mit denen ich sehr lange befreundet bin, ins Gesicht geguckt und habe gesagt, bist du jetzt wirklich davon überzeugt, dass das nicht stimmt? Und dann sagten die mir ja. Und dann mit ein paar dieser Jungs, sage ich jetzt mal ganz lapidar, habe ich auch nicht mehr so viel zu tun.
Mhm. Und wie hast du das dann aufgelöst im wahrsten Sinne des Wortes? Also war das der letzte Punkt, an dem ihr euch gesehen habt und gesprochen habt?
Nein, das war bestimmt nicht der letzte Punkt. Aber das hat sich dann sukzessive, hat sich dann quasi unsere Freundschaft so ein bisschen verdünnt einfach. Weil man dann einfach gemerkt hat, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr 25, ich bin schon 35. Das heißt, man hat auch nicht mehr so viel Freizeit, zumindest ich nicht. Ich bin irgendwie berufstätig, ich habe eine Beziehung.
Mhm.
Und dann will man natürlich auch die Stunden, die man dann zur Verfügung hat, mit Leuten verbringen, jetzt noch nicht mal die mir nach dem Mund sprechen, aber mit denen ich ideell und moralisch und ethisch mich zumindest in einem Spektrum, sag ich mal, bewege.
Mhm.
Und wenn ich das Gefühl habe mittlerweile, dass dem vielleicht nicht mehr so ist, dann muss man vielleicht auf einige Leute sogar verzichten. Das klingt jetzt erstmal krass. Aber ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, oder ich bin überzeugt davon, dass wir in einer Phase leben, in der man es sich nicht mehr erlauben kann, nicht politisch zu sein oder nicht meinungsstark zu sein.
Mit Phase meinst du die verschiedenen Länder, die jetzt mit populistischen Staats-, mit
genau,
populistischen
Populismus.
Regierungen und AfD und so weiter.
Mhm. Genau, genau, genau. Und natürlich auch, wie gesagt, Thema Flüchtlinge, Thema Feminismus, Thema Gleichstellungspolitik. Und ich glaube, dass es eben gerade für junge Menschen, ich bin jetzt Jahrgang 84, ist dieser Luxus, nicht politisch sein zu müssen. Ich glaube, dass diese Phase einfach vorbei ist.
Mhm. Weil alles politisch ist auf eine Weise.
Weil einfach mittlerweile alles politisch ist. Also was wir für Nahrung zu uns nehmen, welche Partei wir wählen, wie wir zu intersektionalem Feminismus stehen. Also es gibt mittlerweile so viel, was unsere Gesellschaft wirklich bewegt, dass ich denke, dass man sich da auch nicht mehr zurückhalten kann.
Aber würdest du sagen, dass man schon auch mit Menschen befreundet sein kann, die, wenn sie sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner mit dir teilen, der da ist, eben nicht ein Menschenfeind zu sein, würde ich jetzt mal sagen, dass das auch einen voranbringen kann, wenn man sich da wirklich reibt und auch vielleicht auch mal ein bisschen härter auseinandersetzt miteinander?
Absolut. Ich habe einen sehr, würde ich sagen, einen sehr heterogenen Freundeskreis. Also da sind sogar ein paar FDP-Wähler dabei, obwohl ich selbst nicht die FDP wähle. Und wir kommen wunderbar miteinander klar. Und ich glaube, und das hast du ja auch vorhin gesagt bei deiner Anmoderation, dass es eben wirklich darauf ankommt, dass man eine gewisse moralische Ethik miteinander teilt. Mhm. Und das ist mir wichtig. Also ich habe zum Beispiel auch jemanden bei mir im Bekanntenkreis, der ist Makler und wir haben, was diese ganze Wohnungspolitik angeht und den Mietendeckel betrifft, haben wir völlig unterschiedliche Meinungen.
Hm. Erzähl mal, genau, auf den wollte ich auch gerne noch zu sprechen kommen. Du hast diesen Freund, der ist Makler, mit dem gibt es häufiger Streit. Was genau bringt euch zum Streiten?
Es ist nicht wirklich ein Streit, aber es ist so ein Provozieren. Ich bin natürlich auch jemand, wie gesagt, sehr temperamentvoll und auf den sozialen Medien scheue ich mich nicht, meine Meinung über den Mietendeckel, über diese Mietensteigerung zu teilen. Und dann passiert es des Öfteren, dass er darunter kommentiert, eben aus der Perspektive eines Maklers, der relativ viel mit Immobilieninvestoren zu tun hat. Also quasi die Leute, die wir so ein bisschen
nicht gut finden.
Oder nicht gut finden. Genau. Und es kann dann passieren, dass wir uns wirklich in den Kommentaren, die da entstehen, wirklich hochschaukeln. Und dann schrieb er mir letztens und meinte, du Linda, wir kennen uns doch jetzt schon jetzt wirklich lange. Also und ich spreche von bestimmt 25 Jahren vielleicht sogar. Mhm. Und er meinte, lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen, weil mich das wirklich interessiert, wie du denkst. Und ich will wissen, was genau dahinter steckt. Und dann
spricht für ihn, ehrlich gesagt, oder?
Das spricht wirklich für ihn, obwohl man ja sagen kann, ah, die Makler in Berlin und das ist doch alles, Schweine. Und es gibt natürlich viele, die das so sagen. Und dann kam uns jetzt leider Corona dazwischen. Aber wir hatten das wirklich vor, uns auf dem Kaffee zu treffen und wirklich auch voneinander zu lernen.
Ihr könnt ja skypen.
Wir können zum Beispiel skypen, genau. Aber also ich glaube, das macht schon mehr Spaß, wenn wir uns richtig zusammen an einen Tisch setzen und dann darüber sprechen. Aber ich glaube, das wird doch in naher Zukunft wieder möglich sein.
Und würdest du mit ihm nicht nur Kaffee trinken, sondern vielleicht auch ins Kino gehen zum Beispiel? Also so eine Aktivität, die ja wirklich gar nichts erstmal mit sowas zu tun hat?
Ja, natürlich, klar.
Ja.
Ja, ja.
Und wie geht ihr miteinander um, wenn ihr nicht über solche Themen sprecht?
Dann funktioniert das wunderbar. Und ich glaube, das ist das eben auch, wieso eine Freundschaft, auch wenn man unterschiedliche Meinungen vertritt, funktionieren kann. Wenn man eben davon überzeugt ist, dass es in puncto Nächstenliebe, in puncto Respekt vor Menschen, denen es nicht so gut geht. Und der ist zum Beispiel mit einer sehr meinungsstarken Frau zusammen, wo ich auf jeden Fall überzeugt bin, dass er, was die Gleichstellung der Frau betrifft, dass er da auf jeden Fall mit mir auf dem gleichen Nenner ist.
Wenn du jetzt sagst, dass du schon auch den ein oder anderen Menschen vielleicht aus deinem Freundeskreis nicht nur bei Facebook gelöscht, sondern vielleicht auch wirklich im realen Leben sozusagen aussortiert hast, jetzt nicht in diesem drastischen Sinne, wie das Wort es vielleicht auch suggeriert, sondern einfach, man geht separater Wege. Ne?
Ja.
Wenn du neue Leute kennenlernst, hast du dann schon so einen gewissen Filter eingeschaltet, wo du sagst, Arschlochfilter an, du sofort nach links und die Guten dürfen bleiben?
Das klingt jetzt natürlich erstmal radikal, aber du hast mit dem, was du sagst, gar nicht so unrecht. Was mich wieder darauf bringt, dass ich eben sage, wir können uns nicht mehr erlauben, nicht politisch zu sein. Und so ist das mit diesem Filter gar nicht so unwahr, auch wenn man das gar nicht so bewusst macht. Aber ich mache das bestimmt. Also ich klopfe schon relativ schnell ab. Wie ist diese Person politisch gestellt? Wie steht die zur Flüchtlingspolitik? Wie steht die? Das ist natürlich so für mich als deutsche Jüdin ist es auch nicht unerheblich, wie da die Meinung ist zu Themen, die natürlich auch mich direkt betreffen. Ich hatte natürlich auch schon mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, wo ich so Nuancen gespürt habe von so einer Form von unterschwelligem Antisemitismus, wo es mir dann natürlich auch schwerfällt, der Person näher zu kommen, wenn es dann heißt, hey, sollen wir mal nach dem Büro was trinken gehen? Das überlegt man sich dann natürlich schon, ja, wenn man das Gefühl hat, dass die Person politisch eben nicht ganz so koscher ist, auch wenn dieser Satz jetzt so banal klingt.
Besteht natürlich die Gefahr, dass das eigene Leben und die Freundschaften, die man hat, so ein bisschen bubbly, so ein bisschen blasig irgendwie wird und man sich wirklich immer nur noch in der eigenen Blase bewegt, wenn man die Leute schon so aussortiert vorher, ne?
Also ich glaube schon, dass ich, was jetzt mich betrifft, einen relativ großen Radius an unterschiedlicher Meinung auf jeden Fall vertrage. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich auf Leute treffe, die rassistisch sind oder die antifeministisch sind oder nicht an die gleiche Moral glauben, an die ich glaube, dann kann ich einfach nicht mehr mit denen befreundet sein.
Sagt Linda Sabier, Autorin. Sie hat eine rote Linie, was Freundschaften angeht, keine Menschenfeinde und vor allem natürlich keine Nazis und auch keine Menschen, die Profit über Menschen stellen. Vielen Dank, Linda.
Vielen Dank dir.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt ja Freundschaften, da sind beide fast seelenverwandt. Da gibt es fast nie Streit, nie Auseinandersetzungen. In den wichtigsten Punkten ist man da irgendwie einer Meinung. Und dann gibt es die Freundschaften, da knallt es eigentlich regelmäßig, gehört quasi zur Grundeinstellung. Da wird über Politik gestritten, da wird über Beziehungsmodelle gestritten, da wird über ganz grundsätzliche Fragen ganz viel diskutiert. Aber auch das können sehr wertvolle Freundschaften sein. Aber wie tolerant sind wir überhaupt in Freundschaften? Das wollen wir jetzt besprechen mit Svenja Wirz. Sie hat am Institut für Philosophie an der Uni in Düsseldorf zu Freundschaften geforscht. Hallo Svenja.
Hallo.
Wie tolerant bist du in Freundschaften?
Ich würde sagen, das kommt ganz auf die Freundschaft drauf an. Es gibt enge Freundschaften, in denen ich vielleicht eher weniger tolerant bin. Und dann gibt es so Beziehungen, die auf der Grenze zwischen Freundschaft und Bekanntschaft sind, die vermutlich mehr Toleranz von mir fordern.
Und woran denkst du, wenn du das Wort Toleranz hörst? Ist das in erster Linie politisch konnotiert oder irgendwie alle möglichen Dinge, auch zum Beispiel Umweltschutzverhalten und dergleichen?
Ich würde sagen, unter Toleranz fallen sehr viele Dinge, also auch Umweltschutz oder Ernährungsgewohnheiten, Umgang mit der eigenen Gesundheit. Und eben auch politisches. Toleranz wird mir dann abverlangt, wenn ich Dinge aushalten muss, die ich nicht gut finde. Also Toleranz bedeutet für mich nicht, alles gut zu finden, was andere anders machen. Ich brauche Toleranz nicht überall da, wo Menschen von mir verschieden sind, aber überall da, wo sie Dinge machen, die ich nicht gut finde.
Hast du denn in deiner Forschung festgestellt, ob wir uns Menschen eher befreunden mit anderen, die dieselbe Meinung haben oder eine gegensätzliche Meinung haben, zum Beispiel in der Politik?
Man kann schon festhalten, dass wir Freundinnen und Freunde nach gewissen Gemeinsamkeiten aussuchen. Es ist nicht so, als würden wir uns mit der Person anfreunden, mit der uns nichts verbindet. Ich würde sagen, ein gewisses Maß an Identifikation gehört zu einer Freundschaft dazu. Das heißt, sich in die andere oder den anderen hineinversetzen zu können. Und dafür sind gewisse Gemeinsamkeiten notwendig. Aber ich denke nicht, dass Freundschaften darauf aufbauen, dass wir uns in der anderen Person sofort vollkommen wiedererkennen. Sondern ich denke, manchmal sind andere Menschen auch gerade deshalb spannend, weil sie sich von uns unterscheiden.
Aber was ist so ein Minimalkonsens? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner, den du herausgefunden hast oder zumindest glaubst, ihn herausgefunden zu haben?
Ich glaube nicht, dass sich das festlegen lässt auf, es muss die politische Meinung sein oder es muss die Lebenseinstellung sein oder sonst etwas. Es muss nur eben etwas geben, was uns verbindet. Ich betrachte Freundschaften auch stark nicht nur als eine Einstellung einer anderen Person gegenüber, sondern auch als eine gemeinsam gelebte Praxis.
Aha, was heißt das konkret?
Das heißt, dass wir in Freundschaften ja nicht nur über eine Person nachdenken, sondern konkret mit dieser Person interagieren und gemeinsam etwas machen wollen. Und wenn wir so eine gemeinsame Praxis ausgestalten, uns also mit Freundinnen und Freunden treffen, etwas unternehmen, über bestimmte Themen reden etc., dann müssen wir ja ein gewisses Maß an Einigkeit darin haben, wie wir unsere gemeinsame Praxis gestalten sollen. Mhm. Wir brauchen also mindestens ein gemeinsames Projekt.
Und das kann alles sein, von der gemeinsamen Fahrradtour über gemeinsames Töpfern oder auch einfach nur zusammen kniffeln oder irgendwie sowas.
Genau, aber wenn nicht mindestens eine Gemeinsamkeit da ist, über die wir unsere Praxis gestalten können, dann haben wir eigentlich keinen Grund, uns zu treffen.
Dann lass uns abschließend noch klären, hast du Erkenntnisse gewonnen darüber, ob wir in Freundschaften toleranter sind als in partnerschaftlichen, in erotischen Beziehungen?
Ja, ich denke schon, dass wir in zumindest vielen Freundschaften toleranter sind als in Partnerschaften. Es gibt so etwas wie begrenzte Freundschaften. Also wenn unser gemeinsames Projekt eben darin steht, Modellboote zu bauen, dann kann es sein, dass sich die gesamte gemeinsame Praxis eigentlich auf dieses eine Hobby fokussiert. Und wir müssen über viele andere Dinge gar nicht reden. wir können die ausblenden. Mhm. Wir können uns einigen, einfach nicht über Politik zu reden. Und dann funktioniert diese Freundschaft. Es gibt sowas wie engere Freundschaften, die näher dran sind an Beziehungen und die wie Beziehungen diesen Anspruch umfassen, eigentlich über alles reden zu können. Mhm. In so einer Freundschaft würde ich sagen, es ist ähnlich schwer wie in der Beziehung. Hier beanspruchen wir eigentlich, dass kein Thema tabu ist. Dann müssen wir aber auch den Konflikt aushalten, wenn es zu Auseinandersetzungen kommt.
Sagt Svenja Wirz, Philosophin, die an der Uni Düsseldorf zu Freundschaften geforscht hat.
Deutschlandfunk Nova.
Einer meiner engsten Freunde, der war oder ist, ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher, CSU-Mitglied, aber eines von den Liberaleren und den Weltoffeneren gibt es ja auch. Aber eben CSU und damit politisch doch ein Stück weit anders drauf als ich. Und deswegen haben wir uns schon oft gefetzt, auch ziemlich laut, aber weil wir uns eine halbe Ewigkeit schon kennen, glaube ich, das wird die Politik auch nicht verändern. Wobei ich mich schon frage, was wäre, wenn er oder irgendein anderer meiner Freunde rechts denken und wählen würde? Wäre das das Ende der Freundschaft oder wäre es nur eine Facette davon und die Freundschaft würde einfach weitergehen? Damit wir jetzt da nicht so hypothetisch rumeiern, wollen wir mal jemanden fragen, die sich damit auskennt. Meine Kollegin Constanze Fischer, einer ihrer ältesten Freunde, wählt den Rassemblement National. Für alle, die es nicht kennen, das ist die Nachfolgepartei des Front National, eine rechtsextreme Partei in Frankreich, geführt von Marine Le Pen. Zeitweise war der Freund von Constanze sogar Mitglied der Partei. Und jetzt wollen wir mit dir drüber sprechen. Hallo Constanze.
Hallo.
Worum hat sich denn das letzte Gespräch mit deinem Freund gedreht?
Eigentlich gar nicht um Politik, sondern eher um Alltag und so, was er so treibt gerade. Er engagiert sich auch weniger als damals während der Präsidentschaftswahl. Und hat trotzdem die gleichen Ideen, natürlich, oder vertritt die immer noch nach wie vor. Aber wir haben uns dieses Mal tatsächlich nicht über Politik unterhalten.
Mhm, weil das sonst immer der Fall ist?
Es ist oft der Fall, auch weil wir uns einfach nicht so oft sehen. Also ich bin mal immer wieder in Paris und ich versuche ihn auch dann immer wieder zu treffen. Und dann bin ich schon durchaus daran interessiert, wo er gerade steht und was er denkt. Insofern spricht man dann doch immer wieder über Politik oder beziehungsweise auf jeden Fall auch über die Lage in Frankreich, über die politische Lage in Frankreich. Es ist für mich auch so ein kleiner Spiegel, mit dem zu sprechen.
Ja, als du erfahren hast, wo er politisch steht, wie kam es dazu und was war so dein erster Gedanke?
Mein erster Gedanke war Schreck, war oje. Kann ich tatsächlich noch mit diesem Mensch befreundet sein? Ich war auf jeden Fall schon in Deutschland und wir hatten uns auch eine Zeit lang nicht mehr so intensiv gesehen und jeder hat so sein Leben gemacht. Und irgendwann kam ich, glaube ich, zurück nach Paris, so für ein Wochenende oder so. Wir haben uns dann gesehen und dann hat er sich sozusagen geoutet und das war, ich weiß nicht mehr so genau, wann es war, aber es war auf jeden Fall vor der letzten Präsidentschaftswahl. Und ja, dann hat sich das einfach so immer wieder gesteigert. Und je näher die Wahl kam, desto mehr war er involviert. Dann hat er sich tatsächlich auch in die Partei so wirklich engagiert und für die Kampagne gemacht. Ja, und dadurch, dass ich in Deutschland war und bin, hatte ich vielleicht weniger Einfluss auf ihn, aber das hätte seine Meinung auch gar nicht geändert, glaube ich. Also ich habe versucht, auch mit ihm drüber zu sprechen und was es so auch mit seinen Freundschaften macht oder ob ich die Einzige bin, die das komisch findet. Viele waren geschockt oder entsetzt und so langjährige Freunde, die hatten das irgendwie doch nicht kommen sehen. Wir alle haben immer gedacht, okay, er mag Politik, er mag Debatte, er mag sich zu engagieren, er mag Frankreich auf jeden Fall. Aber wir hätten, glaube ich, alle nicht gedacht, dass es so weit geht. Und er hat aber auch neue Freunde, die ich jetzt auch nicht so wirklich kenne. Die sind, glaube ich, eher jetzt seiner Meinung. Er behauptet, er hat fast keine Freunde verloren dadurch. Und das hat mich natürlich dann auch ein bisschen gestärkt, darin zu überlegen, okay, was soll ich jetzt machen und soll ich wirklich diese Freundschaft einfach im Müll werfen oder soll ich einfach auch mich selber fragen, was mache ich damit und können wir drüber diskutieren. Und zum Glück ist es jemand, mit dem man sehr gut diskutieren kann und sehr intensiv, und er ist offen auch fürs Gespräch. Also es ist nicht jemand, der per se sagt, doof, weil du nicht meiner Meinung teilst, oder ich rede einfach nicht mit dir, weil du nicht rechts bist. Zum Glück ist es nicht so. Es könnte so sein, glaube ich. Also auch in Deutschland vielleicht mit AfD-Anhänger kann das durchaus passieren. Er ist offen fürs Gespräch und das finde ich...
Hat eure Freundschaft gut getan auf jeden Fall, oder?
Ja.
Würdest du so weit gehen zu sagen, dass das eure Freundschaft vertieft hat?
Die Frage habe ich mich noch nicht gestellt, aber... Ja, könnte durchaus sein.
Weil man mutet sich ja schon was zu, ne?
Ja, man geht dann doch, ich weiß gar nicht mehr, wie man auf Deutsch sagt, durch dick und dünn.
Genau so sagt man das.
Ja, genau. Also es war schon eine harte Probe, würde ich sagen. Die Distanz auch, weil ich halt nicht in Frankreich bin und ich nicht ihn jeden Tag sehe, hat es wahrscheinlich erschwert. Aber ja, ich würde sagen... Paradoxalerweise hat es vielleicht die Freundschaft ganz gut getan oder ja gestärkt, weil wir wissen, okay, trotz allem und trotz unterschiedlicher politischer Meinungen sind wir trotzdem bis jetzt befreundet. Ich kann jetzt noch nicht für die Zukunft sprechen.
Ja, du warst vor gar nicht so langer Zeit ja auch auf der Hochzeit deines engen Freundes. Und wenn man sich so Hochzeiten vorstellt, da gibt es ja oft Menschen, die so ein bisschen den Ton angeben. Waren denn da auch Freunde aus seiner rechten Bubble, die dann da den Ton angegeben haben? Und wenn ja, war das unangenehm oder war das einfach so?
Er hat letztes Jahr geheiratet, ist jetzt schon fast ein Jahr her. Ich würde behaupten, manche Leute, die auf dieser Hochzeit waren, ticken ähnlich wie er und sind auf jeden Fall im rechten Spektrum einzuordnen. Sie haben es jetzt nicht aufs Gesicht geschrieben gehabt, aber man hat es auf jeden Fall geahnt und die waren mir schon unangenehm. Und je später es wurde, desto mehr haben sie auch... wahrscheinlich auch getrunken und dann auch irgendwelche Lieder gesungen und Parolen und so. Und das war dann irgendwann schon auch unangenehm, sodass ich auch die Hochzeit verlassen habe. Einerseits glücklich für meinen Freund, dass er jetzt jemanden gefunden hat, aber auch etwas irritiert und ein bisschen traurig, dass diese Leute da waren.
Also ich möchte ja in keiner Weise sozusagen Rechtsextremen irgendwie das Wort reden, also gutheißen, was die denken. Aber man muss möglicherweise gucken, wo steht er innerhalb dieser Partei? Ist er einer, der Menschen bestimmter Ethnien, bestimmter Hautfarben sozusagen das Lebensrecht abspricht?
Nee.
Oder was? Also, weil ich meine, da gibt es vielleicht ja auch noch unterschiedliche Gruppierungen, so wie in der AfD ja möglicherweise auch.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch dazu sagen, er ist nicht mehr Mitglied in der Partei, quasi seitdem die Partei auch seinen Namen geändert hat. Die haben nach der Präsidentschaftswahl, die sie ja verloren haben, haben sie versucht, sich so ein bisschen nochmal zu reformieren. Und nach der Präsidentschaftswahl hat er auch für sich entschieden, dass er aus der Partei austreten möchte, weil er einfach, glaube ich, ein bisschen Ruhe gebraucht hat. Mal schauen, was er für die nächste Wahl macht. Wahrscheinlich wird er sich nochmal engagieren. Also er teilt die meisten Ideen, aber ich würde niemals sagen, dass er irgendwelche Menschen das Recht auf Leben bestreitet. Zum Glück, weil das wäre ein großes Problem für mich wiederum. Also da wäre eine Grenze, die ich nicht überschreiten würde. Er hat eher, glaube ich, ein Problem mit der Migrationspolitik von Frankreich.
Die ist ihm zu liberal.
Genau, diese ganzen Geschichte von wegen, man kann nicht alle aufnehmen und man muss erst an unsere Leute denken, damit sie Jobs kriegen und Arbeitslosengeld und pipapo. Und es kann auch durchaus Franzosen sein, die halt eine andere Hautfarbe haben. Dagegen hat er nichts. Also er arbeitet sogar selber auch mit Leuten aus verschiedenen Herkunften und so weiter.
Die aber französische Staatsbürger sind, oder?
Genau, französische Staatsbürger mit Migrationshintergrund, würde man auf Deutsch sagen. Mhm. Er ist auch jemand, der sehr gerne reist, viel reist, andere Kulturen entdeckt und sowas.
Das tun die AfD-Leute ja auch, kurioserweise. Ne? Die sieht man ja auf Fotos auch immer wieder durch die Weltgeschichte gondeln und sich inspirieren lassen, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Du hast schon gesagt, du bist nicht die einzige Freundin von ihm, die da so ein bisschen Gegenwind ihm gegeben hat. Er denn sein Freundeskreis, wie sieht er sonst jetzt noch aus? Ist er noch so, wie er vorher war, plus die anderen, die dazugekommen sind?
Ich glaube, er ist größer geworden. Also es war immer jemand, der viele Freunde, viele Bekannte hat. Ich glaube, er hat schon so einen Kreis von sehr festen, engen, alten Freunden, zu dem ich, glaube ich, schon zähle. Mhm. Aber er hat viele neue Freunde durch sein politisches Engagement gefunden, Leute, mit denen er dann auch gerne debattiert. Aber er versucht halt, oder er hat auch immer zu mir und, glaube ich, zu den anderen auch gesagt, ich brauche euch sozusagen, weil ich brauche so auch Leute, wo ich weiß, wenn ich zu weit gehe oder wenn ich mich irren soll, dann brauche ich euch, um mich dazu warnen.
Als Korrektiv sozusagen.
Als Korrektiv, das haben wir auch alle gemacht. Also ihr hört jetzt nicht unbedingt auf uns zu, anscheinend. Aber ich glaube, er braucht uns auch dafür.
Aber es ist ja interessant, dann merkt er ja, dass er offensichtlich an dem, was er sagt, nicht alles so mehrheitsfähig ist sozusagen, ne?
Ja, das schon. Also er weiß schon, dass er Positionen vertritt, die noch nicht allgemein in Frankreich geteilt sind, die zum Teil schockieren.
Hast du da spontan ein Beispiel parat, wo du besonders aus den Latschen gekippt bist?
Ja, also typisch wäre schon die Migrationspolitik, dass er da auch sehr kritisch ist und dass er die Grenzen zumachen will, da... Es ist natürlich ein sehr polarisierendes Thema.
Das findet man ja aber auch in konservativen Parteien, die jetzt nicht dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet sind, sprich in der CDU oder wahrscheinlich auch, ich meine, der ehemalige Präsident Sarkozy hat ja was ganz Ähnliches auch gesagt, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ein anderes Beispiel, weiß ich nicht, diese unendliche Liebe fürs Heimatland sozusagen, das ist was in Deutschland auch immer ein sehr sensibles Thema ist. Ich selber bin Deutsch-Französin und auch überzeugte Europäerin und deshalb finde ich es immer ein bisschen extrem, wenn er das so ausdrückt. Auch, also ich finde es auch schön, dass er Frankreich wirklich sehr liebt und so. Und er macht es auf eine Art und Weise, dass es so fast körperlich, würde ich sagen. Also er hängt so wirklich ans Land, an die Erde. Er ist jemand, der sehr naturfreundlich ist und hat so seinen Garten und bla. Und deshalb ist eigentlich körperlich.
Ja, da gibt es in Deutschland die Entsprechung, möglicherweise diese Blut- und Boden-Ideologie so ein bisschen.
Genau.
Ne? Das ist ja schon extrem.
Aber es ist hier schon sehr sensibel, in Frankreich auch. Ja, und wir kennen ihn alle so, also auch bevor er sich politisch engagiert hat, das war immer jemand, der, weiß ich nicht, französische Geschichte geliebt hat und viel studiert hat und über alles Bescheid wusste, was so...
Aber da darf ich ganz kurz dazwischen gehen, bevor ich zur letzten Frage komme, Konstanze, aber wie seid ihr euch überhaupt begegnet? Also ich meine, du hast jetzt, ich erahne ungefähr, wo du politisch stehst, brauchen wir jetzt nicht ausdifferenzieren sozusagen, ausbreiten, aber man muss sich ja auch irgendwo begegnen.
Ja, wir haben uns im Studium begegnet, schon ewig her.
Da bin ich auch vielen begegnet und sind sehr schnell wieder anderer Wege gegangen, wenn wir festgestellt haben.
Ja, ja, aber damals, also er war, wie gesagt, er hat damals schon einen Knacks gehabt in dem Sinne, dass er viel studiert, viel gefeiert, über Frankreich schon viel geredet hat, aber er hatte überhaupt noch nicht diese fertige politische Meinung. Da waren wir ja 20 oder so und er war noch im Erfindungsprozess und da haben wir einfach zusammen studiert, zusammen gefeiert und eine tolle Zeit gehabt. Und diese politische Wandlung kam erst, ich muss zurückziehen, aber Jahre später, weil ich war schon fest in Deutschland installiert und deshalb war ich überrascht oder geschockt. Also ich hätte gehofft natürlich, dass es so bleibt wie die Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Andererseits braucht man wahrscheinlich auch Leute, die sich politisch engagieren und ich mache es nicht. Insofern, ja, ist diese Freundschaft auch dafür gut, weil er zwingt mich auch zu debattieren, auch mit Frankreich in Kontakt zu bleiben, so mit der Politik so ein bisschen. Ja, so haben wir uns kennengelernt damals, aber damals war er nicht so, wie er heute ist.
Sagt Constanze Fischer. Einer ihrer engsten Freunde steht politisch sehr weit rechts und Constanze hat uns erzählt, wie sie trotzdem noch mit ihm befreundet sein kann. Darüber hat Constanze auch einen sehr hörenswerten, längeren Beitrag gemacht für die Kollegen der 100. Den gibt es nachzuhören da, wo es auch den Ab21-Podcast gibt, nämlich auf deutschlandfunknova.de. Danke fürs Zuhören, sagt Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.